Liebe Zuhörer, seien Sie herzlich willkommen zu Der Stunde mit Roger Liby. Der Schweizer Dr. Roger Liby studierte Musik, Theologie und die Sprachen der biblischen Welt. Er arbeitete auch als Bibelübersetzer an verschiedenen Projekten mit, unter anderem an der Schlachter 2000 Bibel. Roger Liby ist als Bibellehrer und Referent in verschiedenen Ländern tätig. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in drei Sendungen aufteilen. Hören Sie jetzt den zweiten Teil. Wir wünschen Ihnen des Herrn reichen Segen beim Hören dieser Sendung. Ihr Radio Neue Hoffnung.
Hören Sie den zweiten Teil des Themas Assyrien in der Prophetie.
Aber in Jesaja wird ein anderer Name verwendet, wenn dieser gleiche Angriff des Königs des Nordens beschrieben wird. Dort wird der gleiche Feind genannt Assyrien. Und das wird in Jesaja am ausführlichsten behandelt und darum werden wir jetzt auch ganz viele Stellen aus Jesaja zusammen anschauen. Das ist immer noch die Einleitung. Ja. Assyrien, da muss man wissen, das Kerngebiet von Assyrien in der Geschichte war immer der heutige Nordirak. Dort, wo der IS, der Islamische Staat, 2006 gegründet wurde. Und von da aus hat sich Assyrien dann über Syrien ausgebreitet und schließlich noch weiter. In Joel wird dieser Feind genannt, der von Norden kommende. Und dieses Bild muss ich auch noch zeigen. Das ist eine historische Karte, ganz dunkelrot, da im Nordirak, inklusive Ninive-Ebene, wo der IS heute ist. Das ist das Kerngebiet von Assyrien. Im 10. Jahrhundert vor Christus. Und dann, etwas heller da, das ist Assyrien im 9. Jahrhundert vor Christus. Über große Gebiete des heutigen Syrien, ja? Mit Euphrat da. Und dann hat sich Assyrien in der Geschichte über den ganzen Nahen Osten weiter ausgebreitet. Hier. Das ist der IS, Stand November 2014. So dunkelrot. Sehen wir große Gebiete von Irak und von Syrien. Aber das Größere ist Irak, ja? Sieht man das? Assyrien. Ja. Und hellrot, wenn man dem rot sagen kann, das ist das nächste Ziel des Islamischen Staates. Das wollen sie noch. Aber damit sind sie nicht zufrieden. Sie haben über Twitter verbreitet, sie wollen das alles. Also alle islamischen Gebiete, ganz Zentralasien, also Kirgisistan, Kasachstan, Tadschikistan, Usbekistan, alles, alles. Pakistan, Iran, Irak, also auch die ganze arabische Welt, ganz Nordafrika. Aber natürlich wollen sie alle islamisch beeinflussten Gebiete in Schwarzafrika, das wollen sie auch dazu. Und sie wollen natürlich auch den Balkan, der war ja lange islamisch. Und sie wollen auch Spanien, war ja auch lange Zeit in der Geschichte islamisch. Das ist das nächste Ziel und erst später dann die ganze Welt. Also, die wollen alles, was der König des Nordens ist, aber noch ein bisschen mehr dazu. Und nun haben wir gelesen, Daniel 11, Vers 40, zur Zeit des Endes wird der König des Südens mit ihm zusammenstoßen. Ägypten wird Israel angreifen unter dem Antichristen. Mit ihm zusammenstoßen. Und das wird den Antichristen und seine Armee ablenken. Und dann kommt der Schlag von Norden. Und zwar auf dem Seeweg und auf dem Landweg. Und jetzt sieht man all diese Stellen. Daniel 11, 40 bis 45, Daniel 8, Daniel 9, Joel 1 bis 2, Joel 4, 9 bis 17. Und jetzt Jesaja 10, 14, 28, 29, 30, 33, Micha 4, Micha 5, Sacharja 12 bis 14. Also wir haben schon noch ein bisschen Arbeit. Wenn wir da einiges anschauen wollen. Aber wenn wir einfach gleich mit den Texten begonnen hätten, dann kann man das nicht gleich einordnen, wie man das jetzt kann mit dieser Grundlage, die wir jetzt erarbeitet haben. Darum, die Vorbereitung ist ganz wichtig. Für viele war jetzt das eine Repetition, aber die alten Römer sagten ja, die Mutter des Lernens ist die Wiederholung. Jetzt schauen wir uns das an, Daniel 11, Vers 40 bis 41. Und der König des Nordens wird gegen ihn, den Antichristen, anstürmen mit Wagen und mit Reitern und mit vielen Schiffen. Und er wird in die Länder eindringen und wird sie überschwemmen und überfluten. Und er wird in das Land der Zierde eindringen und viele Länder werden zu Fall kommen. Diese aber werden seiner Hand entrinnen, Edom und Moab und die vornehmsten der Kinder Ammon. Sieht man, er kommt auf dem Landweg mit Wagen und mit Reitern. Er kommt auf dem Schiffweg, das Mittelmeer, mit vielen Schiffen. Er wird in die Länder eindringen. Ja, der hat ja einiges vor, haben wir auf dem Twitter-Bild gesehen, ja? Also, ich meine, mit Twitter-Bild, das Bild, das man aufgrund der Twitter-Nachricht gezeichnet hat. Ja. Mehrere Länder gleichzeitig werden überrannt und überschwemmt, überflutet. Und dann eben auch das Land Israel. Und er wird in das Land der Zierde eindringen. Das ist das Land Israel in der Bibel. Viele Länder werden zu Fall kommen, aber es gibt Ausnahmen. Edom, Moab. Edom ist Jordanien südlich vom Toten Meer. Moab ist Jordanien östlich vom Toten Meer. Das muss so sein. Denn nach Jesaja 16 wird dort der Überrest, die 144.000, Unterschlupf haben. Sieht man, wie die Prophetie so schön zusammenpasst. Und darum lohnt es sich eben, wenn man sich eine Übersicht verschafft über alle Prophetenbücher, über die 12 kleinen Propheten, über Jesaja, Jeremia, Hesekiel, über die Offenbarung. Und wenn man das dann so in der Zusammenschau betrachtet, das ist wunderbar, wie das alles ineinander sich einfügt. Aber darum ist es so ärgerlich, wenn dann plötzlich einer kommt, ja, die Gemeinde kommt noch in die Drangsal und überhaupt die siebte Posaune der Offenbarung, das ist doch die Posaune der Entrückung. Es gibt ein totales Chaos. So geht das nicht zusammen. Das geht vielleicht, wenn man nur eine Stelle anschaut und alles weglässt. Aber so geht das nicht. Und wenn man es aber eben zusammennimmt, das ist wunderbar am Schluss, wie das aufgeht. Und sehen wir, Ammon, das ist das Gebiet in Jordanien, nördlich vom Toten Meer. Da, wo die Hauptstadt Amman ist. Amman kommt noch von dem Völkernamen Ammon. Da wird nur die Elite davon kommen. Die vornehmsten der Kinder Ammon. Und darum habe ich den Pfeil hier auch über Nordjordanien hinweggezogen. Also so genau kann man die Schlachtpläne schon zeichnen. Und dann lesen wir weiter und er wird, also immer der König des Nordens, man darf jetzt auch sagen IS, und wenn die ihren Namen noch ändern, das ist egal. Aber von dort kommt der tödliche Schlag. Und er wird seine Hand an die Länder legen und das Land Ägypten wird nicht entrinnen. Also unter anderem Ägypten. Und er wird die Schätze an Gold und Silber und alle Kostbarkeiten Ägyptens in seine Gewalt bringen. Also wie das üblich ist bei IS, die nehmen die Staaten finanziell aus, um sich damit zu finanzieren. Und Libyer und Sudaneser werden in seinem Gefolge sein. Libyen, dort ist der IS ja auch schon installiert. Die bedrohen von dort aus Italien, Vatikan, ist ja auch nicht so ein weiter Weg mehr nach Italien, ist näher als von Syrien oder Irak, ja. Und Sudan. Natürlich, Nordsudan ist ein islamisches Land heute. Und die werden da zusammenspannen. Übrigens ist der IS mit seinen Ablegern auch in Ägypten mit zwei Organisationen vertreten. Und Boko Haram in Schwarzafrika, die sind mit einem Treueeid dem IS unterworfen. Also das ist genau das, was wir in Daniel lesen, gleichzeitig und verschiedene Länder werden angegangen. Aber in Ägypten, gibt es plötzlich schlechte Nachrichten für den Führer des Islamischen Staates. Aber Gerüchte von Osten und von Norden her werden ihn erschrecken und er wird ausziehen in großem Grimm, um viele zu vernichten und zu vertilgen. Das wird natürlich für den Antichristen eine Katastrophe sein. Wenn eben mit dem Aufstehen des Götzenbildes Gott seine schützende Hand von Israel wegnimmt und Israel überrannt wird. Was macht ihr dann? Zacharja 11. Können wir das kurz aufschlagen? In Zacharja 11 wird der Antichrist beschrieben, ab Vers 15. Zuvor wird der Herr Jesus beschrieben, der gute Hirte, der für 30 Silberlinge verkauft werden sollte. Aber dann wird der törichte Hirte beschrieben, der Antichrist, der Israel eben ausnehmen wird. Also Zacharja 11, Vers 15. Und der Herr sprach zu mir, nimm dir noch das Gerät eines törichten Hirten. Denn siehe, ich erwecke einen Hirten im Lande. Als Gericht über Israel wird der Antichrist kommen. Wenn man den guten Hirten ablehnt, der Hirte, der nach Psalm 23 die Gläubigen auf gute Weiden führt und durchs Tal des Todesschatten führt und den Becher füllt und bewirkt, dass Güte und Wahrheit uns folgt, wer diesen guten Hirten ablehnt, der ist offen für die Verführung, der törichte Hirte. Von ihm heißt es, der Umkommenden wird er sich nicht annehmen. Das Versprengte wird er nicht suchen. Der Jesus geht dem versprengten Schaf nach und sucht, bis er es gefunden hat. Das Versprengte wird er nicht suchen. Das Verwundete nicht heilen. So anders als im Gleichnis vom guten Samariter. Da wird der Verwundete in die Herberge gebracht und er wird gepflegt. Das Verwundete wird er nicht heilen. Das Gesunde wird er nicht versorgen. Und das Fleisch des Fetten wird er essen und ihre Klauen zerreißen. Wehe dem nichtigen Hirten, der die Herde verlässt. Ha, das ist es. Abhauen wird er. So wie das Diktatoren immer machen. Wenn es plötzlich an den Kragen geht, dann hauen sie ab mit einem Jet oder was auch immer, ja? Der wird das Land verlassen. Wohin? Ja, hat er seinen Freund da in Europa. Er wird ja wirken als sein Propagandaminister. Das wird in Offenbarung 13 so eindrücklich beschrieben. Er wird ja auch dieses neue Zahlungssystem einführen, dass man eben die Zahl des kommenden Diktators von Europa an die rechte Hand oder an die Stirn annehmen muss. Nur so kann man noch kaufen und verkaufen. Er wird die Herde verlassen. Und dann kommt das göttliche Urteil über den Antichristen. Das Schwert über seinen Arm und über sein rechtes Auge. Sein Arm soll gänzlich verdorren und sein rechtes Auge völlig erlöschen. Er wird fliehen und damit wird er die Macht über Israel verlieren. Aber Israel wird in die Hand des Königs des Nordens gegeben werden. Das ist das Erste, das Schwert über seinen Arm. Aber später wird er zurückkehren, er, der falsche Prophet, mit dem Tier nach Hamagedon. Ja, der will schon seine Macht wieder beanspruchen. Aber dann wird ja der Herr Jesus zurückkehren und er wird den Gesetzlosen vernichten durch den Hauch seines Mundes. So steht das in 2. Thessalonicher 2. Dann wird er lebendig mit dem Diktator von Europa in den Feuersee geworfen. Der Feuersee ist heute leer, da ist niemand drin. Und das werden die Ersten sein, die dort hineingeworfen werden. Lebendig werden die gerade in den zweiten Tod geworfen. Und dann erfüllt sich und sein rechtes Auge soll völlig erlöschen. Aber da haben wir schon ein bisschen vorgegriffen. Ich erkläre der Reihe nach. Also, Gerüchte von Osten und von Norden werden ihn erschrecken. Ja, von Ägypten aus nach Norden, da kommt man in EU-Gebiet. Das Römische Reich muss ja intervenieren. Die sind verbündet. 7 Jahre. Und die werden ihre Truppen verschieben nach Harmagedon. In Offenbarung 16,16 heißt es, dass Gott die Könige des Erdkreises versammelt nach Harmagedon. Und er versammelte sie an den Ort, der auf Hebräisch Harmagedon heißt. Jetzt ist ganz interessant, in Offenbarung 16, die Könige des Erdkreises, das Wort Erdkreis ist griechisch Oikumene. Und Oikumene ist im Neuen Testament der Begriff für das Römische Reich. Nicht einfach für die ganze Welt. Nicht wahr? In Lukas 2, in der Weihnachtsgeschichte, es ging ein Erlass aus von Kaiser Augustus, den ganzen Erdkreis einzuschreiben. Das ist die Oikumene einzuschreiben. Der hat nicht die Indianer gezählt in Amerika, sondern das Römische Reich. Und das wird eben mit diesem Fachausdruck Oikumene bezeichnet. Und dieses Wort haben wir in Offenbarung 16 auch. Und da geht es wirklich um das Römische Reich, das eben sich versammelt. Und wie es dann in Vers 16 schließlich heißt, und er, Gott, der Herr der Geschichte, versammelte sie an den Ort, der auf Hebräisch Harmagedon heißt. Hier, Harmagedon vom Berg Tabor runtergesehen. Das ist aber nur ein Ausschnitt der Ebene. Die Ebene hat die Größe von 740 Quadratkilometern. Also fast so groß wie der Kanton Solothurn. Und deutlich größer als das Bundesland Bremen. Harmagedon liegt im Hinterland von Haifa, wo der größte Militärschiffshafen Israels sich befindet, im Mittelmeer. Also ideal, wenn die Kriegsschiffe rüberkommen nach Haifa, dann können sie gleich nach Harmagedon mit den Soldaten. Und das ein Bild vom Berg Karmel runter in die Harmagedon-Ebene, und da sieht man einen der größten Militärflughäfen Israels in Harmagedon. Ist also echt brisant, das Bild da. Und dann haben wir aber gelesen, der König des Nordens, also erschrickt wegen den Gerüchten aus dem Norden, Europa kommt zu Hilfe, das Tier und der falsche Prophet, die kommen zurück, ja? Also der falsche Prophet kommt zurück und das Tier kommt nach Harmagedon. Und dann hat er aber auch Angst wegen Gerüchten aus dem Osten. Ja, das verstehe ich, dass er Angst hat. Offenbarung 16, Vers 12 sagt, und der sechste Engel goss seine Schale aus auf den großen Strom Euphrat. Und sein Wasser vertrocknete, auf dass der Weg der Könige bereitet würde, die von Sonnenaufgang her kommen. Also, werden keine Namen genannt. Also, Gott hätte schon die Namen nennen können. China. Wo kommt China in der Bibel ausdrücklich vor? Ja, in Jesaja 49. Wo es heißt, von den Juden, die aus allen Himmelsrichtungen kommen, Norden, Westen, Süden wird angedeutet, und dann heißt es, und diese kommen aus dem Land der Sinim. Die Sinim, das sind die Sinesen. Ja? Sinim heißt also die vom Lande Sin. Und das bezeichnet dort China. Und Juden sind ja auch eingewandert von China. Das hat sich übrigens schon erfüllt. Also, Gott hätte das nennen können, aber hier wird einfach gesagt, die Könige von Sonnenaufgang. Das könnte China sein und Indien, und es gibt noch andere große Militärmächte im Osten. Aber wenn die Bibel nichts Genaues sagt, dann sagen wir auch nicht mehr. Aber wir können uns trotzdem überlegen, welche könnten da besonders in Frage kommen. Aber das wird dem König des Nordens Angst machen. Und darum kehrt er zurück aus Ägypten und will in einer zweiten Belagerung Jerusalem nochmals bedrängen. Und er wird ausziehen. Das bedeutet, dass er wieder zurückkehrt ins Land Israel. Das Wichtigste ist Jerusalem. Und er wird ausziehen in großem Grimm, um viele zu vernichten und zu vertilgen. Also das Ziel des IS ist einfach, so viele töten, wie es geht. Die haben also vor kurzer Zeit auch gesagt, sie denken bis zu 500 Millionen Menschen zu töten. Aber Offenbarung 9 deutet noch Schrecklicheres an. Bei der sechsten Posaune, die in der Drangsal geblasen wird, heißt es, dass vier Engel, dämonische Engel, die gebunden sind am Euphrat, an diesem Fluss, der durch Syrien geht, die werden dann gelöst und dann kommt es zu einer militärischen Konfrontation von Dutzenden von Millionen. Und das heißt, es wird ein Drittel der Menschheit umkommen. Es ist unglaublich. Und hier steht, und er wird ausziehen in großem Grimm, um viele zu vernichten und zu vertilgen. Da wird nur noch getobt. 11,45, und er wird sein Palastzelt aufschlagen zwischen dem Meer und dem Berg der heiligen Zierde. Und er wird zu seinem Ende kommen und niemand wird ihm helfen. Also zwischen dem Tempelberg, dem Berg der heiligen Zierde und dem Mittelmeer, da wird er seine Front aufstellen. Das ist also das Gebiet zwischen Ben-Gurion, Flughafen oder überhaupt Tel Aviv und Jerusalem. Dort. Aber der Bibeltext geht weiter. Nur, wir haben gesehen, in Harmagedon, da wird sich die andere Front aufstellen. Vom Westen. Aber man bedenke, hinter beiden Armeen steckt der gleiche Satan. Und der Satan ist nach Johannes 8 der Menschenmörder von Anfang. Ihm geht es einfach darum, die Menschen umzubringen. Er hasst alle Menschen. Er hasst auch alle die, die ihm dienen. Also man muss nie denken, dass er John Lennon geliebt hat. Er hat ja gesagt, wir wussten, dass wir so populär werden würden, aber ich habe dafür meine Seele dem Teufel verkauft. Ja, und am Schluss wurde er umgebracht. Und der Mörder hat gesagt, ja, der Teufel hat ihm das aufgetragen. Das war nicht der Freund des Teufels. Der Satan hasst alle Menschen. Und er will sie gegeneinander aufbringen. Und darum heißt er auch eben Diabolos, wörtlich der Durcheinanderwerfer, aber das bedeutet der Verleumder. Und der Verleumdung bewirkt, dass Menschen Streit bekommen, und zwar so, dass sie nicht mehr vernünftig sprechen können. Verleumdung ist etwas so Giftiges, dass man mit Argumenten gar nicht mehr durchkommt. Da kann man Dinge klären und es ist doch nicht mehr klar. Das ist der Teufel, der will die Menschen gegeneinander aufbringen und am besten eben, dass sie sich totschlagen. So haben wir diese beiden Fronten. Und dann heißt es, und er wird zu seinem Ende kommen und niemand wird ihm helfen. Hier kurz angedeutet, in anderen Stellen ganz ausführlich beschrieben, wie wir gleich noch sehen werden, der Herr Jesus kommt in diese Welt. Und er wird diesen Feind vernichten, die ganze Armee vernichten. Aber die Menschheit kommt in dieser Zeit, in diesem Weltkrieg von 1260 Tagen an den Rand der Selbstvernichtung. Matthäus 24, 22. Und wenn jene Tage nicht verkürzt würden, so würde kein Mensch überleben. Kein Fleisch würde gerettet werden. Das heißt, kein Mensch würde überleben. Jerusalem wird im Mittelpunkt sein. Sacharja 12, 2. Siehe, ich mache Jerusalem zu einer Taumelschale für alle Völker ringsum. Eine Taumelschale ist eine Schale mit Alkohol. Wer zu viel trinkt, kann nicht mehr denken. Hier nur noch Jerusalem, heiliger Krieg um Jerusalem. Das sehen wir heute schon, wie diese Völker ganz verrückt werden nach Jerusalem und dem Tempelberg. Das wird im Mittelpunkt stehen. Aber das Schlimme, zwei Drittel kommen um durch diesen Armee, die einmal von Norden kommend Jerusalem belagern wird und das zweite Mal von Süden herkommend. Aber dann kommt der Herr Jesus. Sacharja 13, Vers 8. Und es wird geschehen im ganzen Land Israel. spricht der Herr. Zwei Teile davon werden ausgerottet werden und verscheiden, aber der dritte Teil davon wird übrig bleiben. Und ich werde den dritten Teil ins Feuer bringen und ich werde sie läutern, wie man das Silber läutert, und sie prüfen, wie man das Gold prüft. Es wird meinen Namen anrufen und ich werde ihm antworten. Ich werde sagen, es ist mein Volk. Und es wird sagen, der Herr ist mein Gott. Zwei Drittel kommen um. Ein Drittel überlebt. Wenn die Kinder Israel wären wie der Sand am Meer, nur ein Überrest soll gerettet werden. Die Vollzahl der Nationen eingegangen sein wird und dann wird ganz Israel gerettet werden. Und in der größten Not kommt der Herr Jesus. Zacharja 14, Vers 3. Und der Herr wird ausziehen und gegen jene Nationen streiten. Und seine Füße werden an jenem Tag auf dem Ölberg stehen, der vor Jerusalem gegen Osten liegt. Da, auf dem Ölberg, den wir hier vom Tempelberg aus betrachten, wird der Herr Jesus wiederkommen. Der Pfeil zeigt übrigens den höchsten Punkt. Das ist die russische Auffahrtskirche. Und genau dort, wo die russische Auffahrtskirche steht, war in biblischen Zeiten der Altar für die rote junge Kuh. Für das Opfer von 4. Mose 19. Das war dort außerhalb des Lagers, im Osten vom Tempel. Und dann, wenn sie ihn sehen werden, dann erfüllt sich Zacharja 12, Vers 10. Und sie werden auf mich blicken, sagt der Herr Jesus, den sie durchbohrt haben. Und dann fährt der Vater weiter. Und sie werden über ihn wehklagen, gleich der Wehklage über den Eingeborenen, und bitterlich über ihn Leid tragen, wie man bitterlich über den Erstgeborenen Leid trägt. Sie werden, das ganze Land wird Buße tun. Es wird dort erklärt, ganz Jerusalem und jede Sippe für sich und immer Männer und Frauen getrennt. Die Frauen für sich, die Männer für sich. Und das ganze Land wird Buße tun, aber immer die Männer und die Frauen getrennt. Kann man sich fragen, wieso Männer und Frauen getrennt? Also, dass Ehepaare zusammen beten, das ist ganz wichtig. Und ich möchte mal behaupten, wenn Ehepaare nicht mehr zusammen beten, dann haben sie ein Eheproblem. Also wenn Sie nicht sonst schon gemerkt haben, dann könnte man es da merken. Es ist ganz wichtig, dass Ehepaare zusammen beten und so miteinander im Glauben den Weg gehen. Aber dort steht Männer und Frauen getrennt. Nun, das ist der Punkt. Als Ehepaar ist man sich sehr nahe. Aber das hat auch seine Gefahr, dass man vielleicht als Frau plötzlich eigentlich mehr auf Kosten des Glaubens des Mannes lebt. Und ich würde sagen, die Gefahr ist wahrscheinlich bei manchen Männern noch größer, dass sie so eine fromme Frau haben und irgendwie sie macht alles. Ja gut, sie hat ja viel mehr Zeit, um Bibel zu lesen und mit diesem Druck bei der Arbeit, das geht ja nicht, aber die kennt die Bibel, super. Und die Ehemänner, ja, aber wir stehen jeder einzeln vor Gott. Und darum wird diese nationale Bußfeier wird so geschehen, Männer und Frauen getrennt, dass jede Frau ganz persönlich ihre Schuld vor Gott nochmals, die haben sich schon vorher bekehrt, nochmals ganz klar ausbreitet und Buße tut und die Männer auch ganz für sich. Es ist wichtig, dass die Bekehrung auch der Frau nicht eigentlich die Bekehrung des Mannes ist. Ja, jeder muss sich selber bekehren. Und jetzt können wir weitergehen. Und natürlich, das Gleiche ist, Eltern können sich auch nicht anstelle der Kinder bekehren. Es ist schon wichtig, dass die Kinder wirklich sich selber bekehren. Und wir können noch weitergehen. Es ist manchmal in Gefahr, dass man jemanden zum Glauben führen will und dann macht man eigentlich so ziemlich alles für den, der sich bekehren soll. Man sagt ihm genau, was er beten soll. Man sagt genau, und gut, das kann ja alles eine Hilfe sein. Aber man muss aufpassen, dass das nicht irgendwie einfach so nachgemacht ist und dann ist es eben doch keine Bekehrung. Das ist wirklich wichtig, dass eine Bekehrung ganz persönlich und echt von sich aus und sich gewollt geschieht. Ist manchmal auch eine Gefahr. Da merkt man, oh, der möchte sich bekehren. Ich habe das mal so erlebt, nach einem Bibelkreis kommt einer zu mir, Und dann sprechen wir und dann merke ich, ja, der möchte sich bekehren. Aber ich merkte irgendwie, aber der ist nicht ganz bereit. Was soll man jetzt machen? Ich habe ihm gesagt, schau, wenn du dich wirklich bekehren willst, dann kommst du zu mir, du sagst es mir. Aber ich wollte ihn dann nicht einfach da drängen in etwas, was doch nicht wirklich bereit war. Dann ging das einige Zeit. Plötzlich kommt er nach dem Bibelkreis und sagt, möchte mich jetzt bekehren. Da sind wir in ein anderes Zimmer gegangen und der hat wirklich dann auch selber gebetet. Das ist so wichtig, eben dass die Bekehrung von jedem Einzelnen selbst ausgeht. Das war jetzt ein kleiner Exkurs. Aber es ist eben so wichtig, die ganze Prophetie, alles ist nicht nur einfach, um zu sehen, oh ja, interessant, und das wird geschehen und so und in dieser Reihenfolge. Nein, wir müssen uns immer fragen, und was können wir jetzt daraus lernen für uns heute? Und das geht übrigens überall. Also alles, was wir auch jetzt schon vorher gesehen hätten, hätten wir uns immer wieder fragen können, wie können wir jetzt da etwas anwenden für uns? Und dann sagt Zacharja 14, Vers 9, und der Herr wird König sein über die ganze Erde. Der Jesus wird dann von Jerusalem aus über die ganze Welt regieren. Und viele Stellen im Alten Testament sagen, bis an die Enden der Erde. Dann wird er die Kriege beschwichtigen. Und das Ende der Erde, wo ist das? Muss man eine Weltkarte nehmen? Jerusalem ist das Zentrum am Knotenpunkt der drei Kontinente Europa, Asien, Afrika. Und das Ende der Welt, das sind all diese Teile des Festlandes, die am weitesten von Israel entfernt sind. Und darum ist mir das manchmal so ein Anliegen, in den Thailändern zum Beispiel zu sagen, ihr kommt auch in der Bibel vor. Ich habe mal eine Predigt gemacht über Stellen am Ende der Erde. Das ist interessant für die Thailänder zu wissen, ach ja, so, wir kommen auch in der Bibel vor. Ja, die am weitesten weg sind. Oder in Kolumbien. Ist man auch am Ende der Welt. Die kommen auch vor. Und so sind natürlich all diese Stellen über das Ende der Erde sehr, sehr interessant. Und die sagen eben auch, dass der Herr dann regieren wird bis an die Enden der Erde. Alle diese Länder werden sich ihm unterwerfen und aller Götzendienst wird verschwinden. Alle diese Statuen werden verschwinden aus Thailand und aus Indien und aus Japan und aus China und aus der Schweiz. Ja, und die Götzen, die haben dort in der Schweiz oft so runde Formen und rechteckige Formen, ja? Das Geld. Ja, und jetzt sind wir mit der Einleitung endlich fertig. Assyrien im Buch Jesaja. Und weil uns noch eine Minute bleibt, bis zum Kuchen, Jesaja 10, Vers 20. Und es wird geschehen an jenem Tag. Ich muss erklären, Beyom. Dieser Ausdruck kommt in der Prophetie so oft vor. Und da ist es nützlich zu wissen, Beyom ist ein fester Ausdruck auf Hebräisch, ein adverbialer Ausdruck, der hat den Sinn in jener Epoche. Also Beyom hat nicht Bezug auf einen 24-Stunden-Tag. Genauso, wenn wir im Deutschen sagen, heutzutage. Da kommt ja auch das Wort Tag darin vor. Aber heutzutage meint die Epoche, in der wir leben. Und Beyom meint auch die Epoche. Und zwar ganz speziell in der Bibel, an den meisten Stellen eben die Epoche der Endzeit. Und es wird geschehen an jenem Tag, in jener Epoche der Endzeit, und in der Epoche leben wir ja schon, seit 1882. Da wird der Überrest Israels, das ist aber der nach der Entrückung zum Glauben kommt, und das Entronnene des Hauses Jakobs sich nicht mehr stützen auf den, der es schlägt. Ja, auf irgendeine Nation, die sich gewissermaßen anerbietet, Israel zu helfen, aber am Schluss kriegt Israel Schläge. Oh, sehr aktuelles Thema, nicht wahr? Europa hilft, ah ja, klar, die stehen zu Israel und schlagen Israel. Und Amerika hilft und dann wieder Schläge auf Israel. Sie werden sich nicht mehr stützen auf den, der es schlägt, sondern es wird sich stützen auf den Herrn, den Heiligen Israels. In Wahrheit, der Überrest wird umkehren, der Überrest Jakobs zu dem starken Gott. Denn wenn auch dein Volk Israel wie der Sand des Meeres wäre, nur ein Überrest davon wird umkehren. Das wird zitiert in Römer 9. Vertilgung ist fest beschlossen. Sie bringt einherflutend Gerechtigkeit. Denn der Herr der Heerscharen, vollführt Vernichtung und Festbeschlossenes inmitten der ganzen Erde. Da könnte einer sagen, ja, aber vielleicht ist die Endzeitprophetie ebenso wie bei Jona. Jonas Prophetie war an eine Bedingung geknüpft. Klar, er ging nach Ninive und sagt, in 40 Tagen ist diese Stadt kaputt. Das war so die Spitze seiner Aussage, die so zusammengefasst wird. Aber die Botschaft war die, wenn Ninive nicht umkehrt, dann geht es noch 40 Tage und dann gibt es kein Ninive mehr. Aber die sind umgekehrt. Und dann ist die Verwüstung nicht gekommen. Aber kann man nicht sagen, ja gut, vielleicht die ganze Endzeitprophetie, die ganze Offenbarung, das wird sich nie erfüllen, denn vielleicht wird die Menschheit umkehren. Oh ja, und wir haben ja viele große Propheten in dieser Welt, die sagen, die größte Erweckung kommt noch. Oh, haben sie schon lange gesagt, schon auf das Jahr 2000. Das waren alles falsche Propheten. Und hier sagt die Bibel, Vertilgung ist fest beschlossen. Das wird wiederholt in der Endzeitprophetie gesagt, fest beschlossen. Das heißt, das wird wirklich so kommen. Und zwar nicht, weil die Menschen einfach halt dem Schicksal übergeben sind, Gott hat beschlossen und die können gar nicht anders. Nein, die könnten anders, aber Gott weiß, dass sie nicht anders wollen. Und darum kann er sagen, es wird sicher so kommen. Ja, dann fahren wir weiter nach der Pause. Wir fahren weiter und kommen zu Jesaja 10, Vers 24. Darum spricht der Herr der Heerscharen, also, fürchte dich nicht, mein Volk, das in Zion wohnt, vor Assyrien, wenn es dich mit dem Stock schlagen und sein Stab wider dich erheben wird nach der Weise Ägyptens. Denn noch um ein gar kleines, so wird der Grimm zu Ende sein und mein Zorn sich wenden zu ihrer Vernichtung. Und der Herr der Heerscharen wird über ihn die Geißel schwingen, wie in der Niederlage Midians am Felsen Oreb. Und sein Stab wird über das Meer sein, und er wird ihn erheben, wie er ihn über Ägypten erhob. Und es wird geschehen an jenem Tag, dass seine Last weichen wird von deiner Schulter und sein Joch von deinem Hals. Und das Joch wird gesprengt werden infolge des Fettes. Also hier spricht Gott zu seinem Überrest, den er nennt, mein Volk, das in Zion wohnt, in Jerusalem. Und zwar besonders in Verbindung mit dem Tempelberg, der eben der Berg Zion ist. Und da macht Gott dem Überrest Mut, keine Angst zu haben, fürchte dich nicht vor Assyrien. Und sehen wir jetzt in Jesaja, Assyrien entspricht in Daniel dem König des Nordens. Und Assyrien, der König des Nordens, wird Israel mit dem Stock schlagen. Und das wird erinnern an die Zeit, als die Väter in Ägypten waren und dort Tag für Tag geschlagen wurden in der Sklaverei. Also, das wird erinnern an diese schwere Zeit ganz am Anfang der Geschichte Israels, so wird es am Ende sein. Wenn er dich mit dem Stock schlagen und sein Stab wieder dich erheben wird nach der Weise Ägyptens. Aber dann erklärt Gott, denn noch um ein gar kleines, nämlich insgesamt nur 3,5 Jahre, in dieser Zeit von 1260 Tagen wird das möglich sein. Und dann ist der Grimm zu Ende. Mein Zorn, also das Gericht Gottes gegen Israel, wird sich wenden zu ihrer Vernichtung. Der Herr Jesus wird kommen auf dem Ölberg. Er wird all diese Feinde die gegen Jerusalem kommen, bei der zweiten Belagerung Jerusalems vernichten. Und dann wird verglichen mit der Geschichte Gideons, als eben damals in der Richterzeit Feinde Israels geschlagen wurden. Und der Herr der Heerscharen wird über ihn die Geißel schwingen, wie in der Niederlage Midians am Felsen Oreb. Das kann man im Buch der Richter nachlesen. Wie die Midianiter, interessant ist ja, die Midianiter, die haben ihr Hauptgebiet gehabt in der heutigen saudischen Halbinsel. Und von daher kommt der Islam. Ja, also dieser Vergleich hier mit der Niederlage Midians am Felsen Oreb ist darum interessant, wenn Gott eben das vergleicht mit der Vernichtung dieses islamischen Feindes in der Endzeit. Also Israel wird schließlich ganz frei werden, so wie es damals beim Auszug aus Ägypten schließlich frei geworden ist. Wir gehen ein paar Verse weiter, Jesaja 10, Vers 28. Und da wird jetzt der genaue strategische Plan beschrieben, wenn der König des Nordens bzw. Assyrien gegen Jerusalem vorgehen wird. Und zwar ganz genau werden die Ortschaften beschrieben im heutigen Westjordanland, wo die durchgehen. Und da kann keiner sagen, ja gut, das ist vielleicht schon längst mal, hat sich das erfüllt damals. In der Zeit von Jesaja kam ja Sanherib mit der assyrischen Armee bis nach Jerusalem. Nein, stimmt nicht, denn Sanherib ist nicht diesen Weg gegangen, der hier beschrieben wird. Wir wissen aus der Geschichte, wo die durchgegangen sind. Das ist nicht erfüllte Prophetie, sondern das ist Endzeitprophetie. Da könnte man also jetzt, hier habe ich das grob gemacht, das Westjordanland auf einer Karte vergrößern und dann ganz genau zeigen, den Schlachtplan zeigen, wo die durchgehen. Ich habe das mit dem Pfeil hier nur grob angedeutet. Das Endziel ist Jerusalem. Jetzt Frage, ist das die erste oder die zweite Belagerung? Ganz einfach, die erste. Warum? Sie kommen von Norden. Bei der zweiten kommen sie von Süden. Er kommt gegen Ayat, zieht durch Migron. In Michmas legt er sein Gepäck ab. Sie ziehen über den Pass. Zu Geba schlagen sie ihr Nachtlager auf. Rama bebt. Gibea Sauls flieht. Schreie laut, Tochter Galims. Horche auf, Laish, armes Anatot. Madmena eilt davon, die Bewohner von Gebim flüchten. Noch heute macht ihr Halt in Nob. Er schwingt seine Hand gegen den Berg der Tochter Zion, den Hügel Jerusalems. Das ist das Ziel. Oder wie es in Psalm 83 gesagt wird, die Feinde, die gegen Israel kommen, sagen, lasst uns die Wohnungen Gottes in Besitz nehmen. Das ist das Zentrale. Der Dschihad um Jerusalem geht letztlich gegen den Tempelberg, gegen den dritten Tempel. Den wollen sie zurück, den Tempelberg wollen sie zurück. Und darum, er schwingt seine Hand gegen den Berg der Tochter Zion, den Hügel Jerusalems. Aber dann wird das Gericht beschrieben. Siehe, der Herr der Heerscharen haut mit Schreckensgewalt die Äste herunter und die von hohem Wuchs werden gefällt und die Emporragenden werden erniedrigt. Und er schlägt die Dickichte des Waldes nieder mit dem Eisen und der Libanon fällt durch einen Mächtigen. Also hier wird Gottes Eingreifen verglichen mit dem Runterschlagen, dem Kahlschlagen eines Waldes. Wir gehen weiter zu Jesaja 14, Vers 24. Übrigens in Jesaja 13 und 14, erste Hälfte, da geht es um Babylonien in der Endzeit. Und da hat sich vieles schon erfüllt in Verbindung mit dem Irak. Und das Letzte wird sich noch erfüllen, nämlich dass Babylonien ganz verwüstet wird durch eine Nation, die von Norden her kommt. Und zwar so, dass Babylonien nicht mehr bewohnt werden kann. Man kann nicht einmal hindurchziehen. Und ich habe ja auch in den früheren Büchern und Vorträgen immer wieder erklärt, Babylonien, das ist der Südirak. Assyrien, das Kerngebiet, ist Nordirak. Und das macht deutlich, der Südirak hat eine ganz andere Zukunft als der Nordirak. Also Südirak wird völlig zu Fall kommen, aber der Nordirak, Assyrien, das wird der Todfeind sein für Israel in der großen Drangsal. Und interessant ist ja wirklich, der Irak ist gespalten. Einerseits der Norden mit dem IS und den Kurden. Und dann der Süden, die Schiiten, die auch im Moment gegen Assyrien Krieg führen. Ja? Aber es wird für den Südirak eine Katastrophe werden schließlich. Darum, wir lassen das also mal beiseite, jetzt Babylonien, jetzt geht es um Assyrien. Jesaja 14, 24. Der Herr der Heerscharen hat geschworen und gesprochen. Wahrlich, wie ich es vorbedacht, also geschieht es. Und wie ich es beschlossen habe, also wird es zustande kommen. Dass ich Assyrien in meinem Land zerschmettern und es auf meinen Bergen zertreten werde. Und so wird sein Joch von ihnen weichen und seine Last wird weichen von ihrer Schulter. Das ist der Ratschluss, der beschlossen ist über die ganze Erde. Und das ist die Hand, die ausgestreckt ist über alle Nationen. Denn der Herr der Heerscharen hat es beschlossen. Und wer wird es vereiteln? Und seine ausgestreckte Hand, wer könnte sie abwenden? Eine eindrückliche Stelle, nicht wahr? Vers 24 erklärt, was Gott plant und was er auch prophetisch angekündigt hat, das wird auch in Erfüllung gehen. So ist das immer mit dem Wort Gottes. Aber hier wird es besonders in Verbindung gesagt mit Assyrien. Und Gottes Ratschluss ist, Assyrien, also da, wo der IS eben gegründet wurde 2006, Assyrien wird im Land Israel zerschmettert werden. Und wir können sogar auch sagen, wo. Also zwischen Tel Aviv und Jerusalem, wenn dort die Front am Schluss nochmals aufgebaut wird. Und so wird Israel, das heißt der Überrest, dann von diesem Joch befreit werden. Vers 26 macht klar, das ist der Ratschluss, der beschlossen ist über die ganze Erde. Und so zeigt das, diese ganze Auseinandersetzung mit Assyrien, das betrifft nicht nur den Nahen Osten, sondern das schließt die ganze Welt mit ein. Und es ist eben so, der Schlag von Norden, von Assyrien, beziehungsweise Syrien, König des Nordens, das wird der Auftakt sein für die große Drangsal. Und darum, das Thema ist also nicht nur einfach heute so aktuell, sondern das wird noch aktueller werden, denn das wird der Auslöser sein für den ganzen Weltkrieg. Und der auch dazu führen wird, dass eben, wie ich gesagt habe, bei der sechsten Posaune zum Beispiel ein Drittel der Menschheit umkommen wird. Also das betrifft eben die ganze Erde letztlich. Darum, das ist der Ratschluss, der beschlossen ist über die ganze Erde. Aber Gott hält seine Hand über allem. Er spricht das letzte Wort. Er hat es beschlossen, sagt Vers 27, kein Mensch kann etwas dagegen tun. Und Gottes Plan vereiteln und Gottes Hand kann man unmöglich abwenden. Nicht wahr? Der IS, der lacht über Amerika. Muss man sich vorstellen. Da hat die westliche Welt über George Bush gehöhnt. Das ist der Mann des Krieges. Und der hat da diese Hunderttausenden von Amerikanern in den Irak gebracht und nach Afghanistan. Und dann kam Obama. Das ist jetzt der Mann des Friedens, bekam er auch gleich am Anfang den Friedensnobelpreis. Ich ziehe alle Soldaten ab, jetzt wird alles anders als Bush. Ja, die sind gegangen und die lachen sich ins Fäustchen. Jetzt können wir machen, was wir wollen. Nicht wahr? Und der Bush wäre der IS so nicht gekommen. Da wären sofort die Bodentruppen gekommen und hätten alles überrannt in kürzester Zeit. Aber jetzt ist Amerika so zurückgebunden durch Obama, die machen nichts. Und die können sagen, und jetzt können wir alles machen, was wir wollen. Ja, aber die bombardieren. Ja, die bombardieren. Jetzt gehen die IS-Leute eben in die zivilen Gebiete rein. So wie die Hamas das immer macht. Jetzt kommen die, die bombardieren, aber offensichtlich gibt es da sehr viele Tote unter der Zivilbevölkerung. Nur, da sagt man jetzt nichts, weil es ja nicht Israel ist, das da für seine Sicherheit kämpft. Aber wenn das jetzt so weitergeht und immer mehr eben dann Tote zu beklagen sind unter der Zivilbevölkerung, dann wird der Schrei sogar gegen diese Bombardierungen kommen. Und dann lachen die wieder ins Fäustchen. Wir können machen, was wir wollen. Amerika hat nicht mehr die Macht, wie sie das noch vor ein paar Jahren hatten. Jetzt gehen wir zu Jesaja 28, Vers 14. Darum hört das Wort des Herrn, ihr Spötter, Beherrscher dieses Volkes, das in Jerusalem ist. Hier richtet sich Gottes Wort durch den Propheten Jesaja an die Führerschaft in Jerusalem. Das wird sein der Antichrist und seine Minister in der Regierung. Die werden genannt Spötter. Denn der Antichrist wird ein Spötter sein gegen den wahren Gott. Beherrscher dieses Volkes. Das ist ihr weitere Bezeichnung. Jetzt kommt Vers 15. Denn ihr sprecht, wir haben einen Bund mit dem Tod geschlossen und einen Vertrag mit dem Totenreich gemacht. Wenn die überflutende Geißel hindurchfährt, wird sie an uns nicht kommen. Denn wir haben die Lüge zu unserer Zuflucht gemacht und in der Falschheit uns geborgen. Was sagen die in Jerusalem? Wir haben einen Bund geschlossen. Und der hilft uns. Das ist uns eine Sicherheit. Wenn die überflutende Geißel hindurchfährt, dann kann sie uns nichts anhaben. Wer ist die überflutende Geißel? Die Geißel, das ist Gottes Gericht. Ich war der König des Nordens, der Assyrer, wird Israel überrennen können, in dem Moment, wo, nach Daniel 9,27, die Masse des jüdischen Volkes die Gräuel beschirmt. Und wegen der Beschirmung der Gräuel wird ein Verwüster kommen. Aber diese Geißel, dieses Gericht Gottes über den Götzendienst und die Annahme des Antichristen, die wird hier genannt die überflutende Geißel. Das ist nun ganz interessant, wenn man nachgeht, dem König des Nordens in Daniel 11, auch in der erfüllten Prophetie, immer wieder heißt es, er überflutet, er überströmt. Und in Jesaja auch, immer wieder wird er beschrieben als eine Überflutung, Überströmung. Und darum wird eben der König des Nordens hier genannt, oder der Assyrer, die überflutende Geißel. Und jetzt ist klar, dieser Bund mit dem widerstandenen Römischen Reich, mit dem neuen Europa, mit dem Westen, das ist ein Bund im Blick auf die Gefahr aus dem Norden. Die Gefahr des IS. Aber hier wird der Bund genannt, ein Bund mit dem Tod. Ein Vertrag mit dem Totenreich. Der kommende Diktator wird hier genannt der Tod. Und sein Reich, das Totenreich. Ja, wenn man denkt, Europa ist, das neue Europa ist dieses Gebilde, wo man sogar heute davon spricht, eigentlich müsste man das auch als Menschenrecht einführen. Das Recht, dass Frauen abtreiben können. Also sie können es, ja? Weitestgehend. Und das sind Hunderttausende, die jährlich getötet werden. Aber man geht schon weiter in der Politik und spricht von einem Menschenrecht auf Abtreibung. Und dieses Reich wird genannt das Totenreich. Wir sind eine Kultur des Todes geworden. Und da können wir auch einbauen, die ganze Thematik mit dem Suizid. Und da spielt die Schweiz eine ganz, ganz schlimme Rolle. Also, dass man das auch als ein Recht eben vorstellen will, dass Menschen bestimmen können, wann sie aus dem Leben scheiden. Ja, wir haben eine Kultur des Todes und wir sind vom Geruch des Todes umweht. Und darum, die sagen das wirklich richtig, wir haben einen Bund mit dem Tod geschlossen und einen Vertrag mit dem Totenreich gemacht. Und sie denken, so sind wir gesichert. Wenn die überflutende Geißel hindurchfährt, wird sie an uns nicht kommen. Denn wir haben die Lüge zu unserer Zuflucht gemacht und in der Falschheit uns geborgen. Ja, wer natürlich Zuflucht sucht bei diesem kommenden Diktator, der von Gotteslästerung gekennzeichnet ist, Offenbarung 13, muss man sich nicht wundern, dass das eben eine Zuflucht ist in der Falschheit, eine Zuflucht bei der Lüge. Und jetzt kommt ein so schöner Vers. Vers 16. Darum, so spricht der Herr, jetzt mit Großbuchstaben, Jahwe. Siehe, ich gründe einen Stein in Zion, einen bewährten Stein, einen kostbaren Eckstein, aufs Festeste gegründet. Wer glaubt, wird nicht ängstlich eilen. Wer ist das?
Sie hörten soeben von Roger Libby den zweiten Teil des Themas Assyrien in der Prophetie.
Sie hörten eine Sendung von Dr. Roger Libby. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in drei Sendungen aufteilen. Sie hörten soeben den zweiten Teil. Den dritten Teil hören Sie zu der gewohnten Zeit, die Sie der aktuellen Programmübersicht von Radio Neue Hoffnung entnehmen können. Diese erhalten Sie unter www.rnh.de oder per Telefon unter 07745 8001. Sollten Sie an weiteren Informationen, CDs oder Bücher von Dr. Roger Libby interessiert sein, so finden Sie dies auf seiner Internetseite unter www.rogerlibby.ch. Ich buchstabiere www.rogerlibby.ch. Seien Sie herzlich gegrüßt in unserem Herrn und Heiland Jesus Christus. Ihr Radio Neue Hoffnung.